Schön wieder bei euch zu sein. Hat mich gefreut, dass ihr mich noch erkannt habt, so an der herzlichen und freundlichen Begrüßen und Umarmung. Ich freue mich. Ich habe gedacht, das sind ungefähr jetzt vom Zeitraum wahrscheinlich, so viele Jahre bin ich nicht mehr hier, wie ich mal bei euch war. Also ich habe zwischendurch natürlich euch besucht, aber insgesamt, ich glaube, wir sind jetzt 4 Jahre ungefähr weg. Und so lange habe ich bei euch hier gedient, von daher wird es Zeit, dass ich herkomme. Ja, ich, wenn ich anfange, ein bisschen zu erzählen, dann wird es lang und ich ringe sowieso die ganze Zeit mit meiner Predigt für heute und mein Vater mit seinem Rücken und die Kinder und die Luft und alles, das wird dann wahrscheinlich zu viel werden. Ja, also manche Dinge kommen jetzt mir wieder in Erinnerung, dass es mal warm wurde, wenn wir gelüftet haben, mit dem Licht und alles, ne, schön, schön. Wir, ganz kurz, wir sind ja in Heubach vor Ostalbbezirk angekommen, Ewalds Heimat eigentlich, genau, und sind gerade dabei, so in einem kleinen Seminar, das wir vor Ort im Haus haben, Gott zu dienen in der Gemeinde und unterwegs zu sein für den Herrn. Und wir erleben Segen, unter anderem sehe ich ab und zu auch aus der Gemeinde Geschwister, die uns da besuchen. Gerade auch an den Seminaren, seid alle herzlich eingeladen. Und wir hatten gestern so ein Seminar vor Ort und mein Herz ist noch so übelst voll. Ich habe echt sehr, sehr gerungen. Wir haben unter der Woche mit dem Ewald telefoniert und ich habe gefragt, ja, gibt es ein Anliegen? Habt ihr eine Predigt, die ich vielleicht halten soll, wo Ewald denkt, dass es dran wäre? Und er sagt, er denkt darüber nach, er hat mir ein Beispiel geschickt, ich habe darüber nachgedacht, aber hatte keinen Frieden darüber. Dann habe ich mich vorbereitet für das Wochenende. Wir sind mitten im 4. Buch Mose bei uns und ich habe mich vorbereitet und mein Herz wurde so gefüllt. Und ich glaube, vor lauter Gefülltsein und Freude, ich hatte das Gefühl, ich konnte das gar nicht sagen und dass ich nur die Hälfte gesagt habe, weil die Sätze ich nur unterbrochen habe und schon den nächsten Gedanken, ich habe das Gefühl gehabt, ich bin einfach noch halb voll gewesen. Und dann musste ich dann an diese Predigt und dann habe ich mich hingesetzt und gesagt, okay. Und dann habe ich dem Ewald einen Text geschrieben. Ich hatte keine Ruhe darüber. Da hat er die ganzen Lieder schon dafür ausgesucht. Und dann bin ich aufgewacht, heute um 4 Uhr nachts und bin wieder in mein Büro und habe dann mich an die Predigt gesetzt. Und weil ich noch immer noch keinen Frieden darüber hatte, dass es gibt auch einen Grund oder einen Anlass, warum ich unter anderem heute hier bin, auch in der Gegend. Ihr wisst, dass meine Mutter erkrankt ist und seit längerer Zeit die Gemeinde nicht besuchen kann und keinen Anteil am Abendmahl hat und sie hat ein Verlangen danach. So wie der Herr das Verlangen hat, so hat sie auch ein Verlangen danach und ich bin heute da, dann wir werden hinfahren, ich werde zu hinfahren und mit ihr, mit meinem Vater zusammen werden wir mit ihr das Abendmahl nehmen. Das ist einer der Gründe und all diese Gedanken und das Anliegen und ich saß da und nachts konnte ich nicht schlafen und da bin ich, wie gesagt, wieder in meinen Schreibtisch und habe mich wieder hingesetzt vor den Herrn gebracht und habe versucht, das alles zusammenzupacken in eine Botschaft für euch für heute. Und von daher, Eva, tut mir leid, wenn das nicht... Ich habe gedacht, ich habe dann die Nachricht gelöscht. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Ich habe gehofft, vielleicht hat er es noch nicht gelesen. ich will euch nicht zu arg durcheinander bringen. Lasst uns beten, oder ich möchte noch beten und dann euch hineinnehmen. Jesus, ich danke dir für diese Ortsgemeinde, für diesen Leuchter hier vor Ort. Ich danke dir für die Gelegenheit und ja, die Gemeinschaft mit dir und unter ihnen. Danke dir für dein Licht in deinem Wort. Und mein Gebet ist, Herr, dass du heute und jetzt leitest in der Verkündigung deiner Herrlichkeit, deiner selbst. Erleuchte die Augen des Herzens im Verständnis und gib reichlich das, was jeder braucht in der Ausrichtung auf dich. Wir sind auf dich angewiesen. Werde nicht müde, und es zu bekennen, weil es einfach wahr ist. Und so gib die richtige Rede. Herr, halte zurück, was nicht dran ist, aber bestätige und mach es groß im Herzen, was doch dran ist. So bitte ich dich, Jesus, das in deinem Namen. Amen. Wir hatten gestern, das halt ein bisschen, kann das sein? Ich habe das Gefühl, die Technik verfolgt mich überall. Wir hatten gestern am Seminar das vierte Buch Mose und wir gehen das durch, im Überblick. Und unter anderem sind wir da stehen, oder sind wir vorbeigekommen bei der Beschreibung im vierten Buch Mose, interessanterweise, zu diesem goldenen Leuchter. Keine Angst, ich werde jetzt nicht über den goldenen Leuchter heute sprechen, für alle, die gestern da waren, wobei ich das sehr gerne machen würde. Das war so mein Moment, wo ich, ja, eigentlich bin ich so voll davon, ich würde so einfach gerne heute das weiter ausschütten hier, aber weil ich wusste, dass einige heute da sind, die gestern auch da waren, das war so mein Kampf. Aber wir haben uns darüber Gedanken gemacht, wo dieser goldene Leuchter steht. Ihr habt ihn vor Augen, diese Menorah, der siebenarmige goldene Leuchter. Wer weiß, wo steht er oder wo stand er? Im Tempel, in der Stiftshütte, im Heiligtum, richtig? Es gibt drei Dinge, die in diesem Heiligtum waren. Das war der siebenarmige goldene Leuchter, dann der Tisch mit den Schaubroten und der Rauchopferaltar. Und wir haben darüber nachgedacht, warum er da stand, wie er stand. Und das hat auch unter anderem mit dem zu tun, was ich heute hier mit euch machen möchte und auch dann bei meiner Familie, bei meiner Mutter. Die Stiftshütte in herrlicher Weise ist ein Bild auf Christus und die Gemeinde. Das ist das Erlösungswerk, das ist das Zelt Gottes bei den Menschen. Es ist der Ort der Gottesbegegnung, das ist der Ort der Sündung, das ist der Ort der Gemeinschaft, das ist der Ort, wo Gott sich uns mitteilt, wo Gott mit uns redet. Ein herrlicher, herrlicher Ort, ein herrliches Vorbild auf Christus und die Gemeinde, auf die Erlösung. Und bei dem Vorbereiten nochmal ist mir diese Herrlichkeit nochmal so groß geworden, von der Lage, von der Positionierung, von den Details. Und ich möchte euch als Einstieg Hebräer Kapitel 9 kurz lesen. Hebräer Kapitel 9, ab Vers 1. Das Geräusch ist noch da, das ist gut. Es hatte nun zwar auch der erste Bund Satzungen des Dienstes und das irdische Heiligtum. Denn es wurde ein Zelt aufgerichtet, das vordere, in dem sowohl der Leuchter als auch der Tisch und auch die Schaubrote waren, dass das Heilige genannt wird. Hinter diesem zweiten Vorhang aber ein Zelt, der das Allerheiligste genannt wird, das einen goldenen Räucheraltar und die überall mit Gold überdeckte Lade des Bundes hatte, in welche der goldene Krug und das Manna enthielt und der Stab Aarons, der gesprost hatte, und die Tafel des Bundes waren. Oben über ihr aber die Cherubim der Herrlichkeit, die den Versöhnungsdeckel, oder man kann ihn übersetzen, Gnadenthron, überschatteten. Von welchen Dingen jetzt nicht im Einzelnen zu reden sind. Das sind so meine Lieblingsaussagen, wo ich merke, okay, Willi, da darfst du die Zeit nehmen und mal darüber nachdenken. Und der Hebräerbriefschreiber sagt, es gibt noch viel darüber nachzudenken. Dann, er würde gerne im Einzelnen darüber reden und im Einzelnen diese Dinge anschauen, was sie bedeuten in seiner Herrlichkeit. Aber er sagt, mein Fokus ist momentan auf dem Hohepriester. Aber wir könnten darüber nachdenken, über den goldenen Leuchter, über den Altar, über die Schaubrote, über den Räucheropferaltar, über den Vorhang, über den Thron der Gnade, über all diese Dinge. Und man könnte im Einzelnen darüber nachdenken, das Evangelium darin entdecken. Und dann sagt der Vers 6, da aber dies so eingerichtet ist, also es ist ganz bewusst so eingerichtet, gehen zwar in das vordere Zelt die Priester alle Zeit hinein und verrichten die Dienste, in das zweite aber einmal im Jahr allein der Hohepriester, nicht ohne Blut, das er da bringt für sich selbst und für die Vergehung des Volkes. Und jetzt Vers 8, damit zeigt der Heilige Geist an. Das heißt, hier ist die Rede von geistlichen Dingen. Das sind Schatten, Vorbilder, wo der Heilige Geist uns geistliche Wahrheiten vermitteln möchte. Damit sagt er etwas, der Heilige Geist. Und der Hebräerbriefschreiber spricht und dann sagt er, solange dieses Zelt gab, ich lese einfach ab Vers 9. Dieses ein Gleichnis, nicht das Eigentliche, das ist ein Gleichnis für die gegenwärtige Zeit, nachdem sowohl Gaben als auch Schlachtopfer dargebracht werden, die im Gewissen den nicht vollkommen machen können, der den Gottesdienst ausübt. Es sind nun neben den Speisen und Getränken und verschiedenen Waschungen Satzungen des Fleisches, die bis zu der Zeit einer richtigen Ordnung aufgelegt sind. bis das Eigentliche kommt, dienen diese Dinge als Zeugnis, als Schatten, als Vorbilder, um uns auch darauf vorzubereiten, bis das Eigentliche kommt. Und jetzt geht man mit dem Kapitel 10 im Epheserbrief. Kapitel 10, Abvers 19. Hebräer, was habe ich gesagt? Echt? Guck mal, wie tief das drin sitzt. Ich war mit dem Epheser, glaube ich, durch hier, gell? Unglaublich. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Hebräer 10, Vers 19. Da wir nun, Brüder, durch das Blut Jesu Freimütigkeit haben zum Eintritt in das Heiligtum. Allein das ist doch Wahnsinn, oder? Wir haben Eintritt da, wo die Priester hinein. Wir haben, nee, nicht einmal. Die heißt es, die Priester haben das permanent gemacht. Aber einmal im Jahr geht der hohe Priester ins Heiligtum. Wir haben Zugang wohin? Schaut mal, wohin haben wir Zugang? Was denkt ihr, wohin haben wir Zugang? Nicht im Allerheiligsten. Schaut nochmal, Vers 19 nochmal. Da wir nun, Brüder, durch das Blut Jesu Freimütigkeit haben, zum Eintritt in das Heiligtum. Denn er uns eröffnet hat als einen neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang, das ist durch das sein Fleisch, und ein großer Priester über das ganze Haus Gottes. So lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen, in voller Gewissheit des Glaubens, die Herzen besprengt und damit gereinigt vom bösen Gewissen und den Leib gewaschen mit reinem Wasser. Lasst uns das Bekenntnis der Hoffnung unwandelbar festhalten, denn treu ist er, der die Verheißung gegeben hat. Und lasst uns aufeinander Acht haben, um uns zu Liebe und zu guten Werken anzureizen, indem wir die Versammlung, das Zusammenkommen nicht versäumen. Erst in diesem Zusammenhang sind mir diese Verse überhaupt deutlich und verständlich geworden. Warum sollen wir die Versammlung nicht versäumen? Warum brauchen wir das Zusammenkommen und an welchen Ort? Liebe Geschwister, wir haben nicht Zugang ins Allerheiligste. Da ist nur einer hineingegangen. Das ist unser Herr Jesus Christus. Wir werden dahin folgen. Wir werden da sein, wo er ist, aber noch sind wir nicht da. Wir werden dahin kommen. Aber wohin haben wir jetzt Zutritt? Ins Heiligtum. Wir haben dieses Vorrecht, durch den ersten Vorhang sind wir schon durch. Wir werden noch durch den zweiten gehen, wenn wir in die Herrlichkeit und in dieses, vor die Gegenwart Gottes, vor dem Thron Gottes hinkommen werden. Jetzt leben wir und haben wir Zugang ins Heiligtum. Und was gibt es im Heiligtum? Was ist im Heiligtum? Der 7 goldenen Leuchter, beziehungsweise die Schaubrote, die 7 goldenen Leuchter und der Räucheraltar. Und der Hebräerbriefschreiber sagt, bitte versäumt nicht die Versammlungen, wenn wir das tun. Wenn wir das tun. Das ist noch nicht mein Thema für heute. Ich will euch noch etwas hineinnehmen. Dieses Bild der Stiftshütte ist ein Weg, wie wir Gott nahen. Es ist der Weg letztendlich der Rettung. Das Zelt wurde angerichtet und es hat ein Tor gehabt, durch das man hineingehen musste, eine Tür. Wisst ihr, in welche Himmelsrichtung dieses Tor hinwies? Nach Osten. Welches Zelt lag im Osten von den Stämmen Judas? Mann, Stämmen Israels, wollte ich sagen. Gell? Wer weiß? Als das Volk sich lagert, sagt Gott, beginnt am Osten. Stamm Juda als erstes. Warum? Wer kommt aus dem Stamm Juda? Jesus Christus, der Löwe aus dem Stamm Juda. Und warum Osten? Was passiert im Osten? Licht im Osten. Da kommt Licht. Die Sonne geht auf. Vom Osten kommt das Licht der Welt. Aus dem Stamm Juda. Und dieses Zelt ist das erste Zelt, das auf das Tor hinweist. Und dieses Zelt zeigt auf den Osten hin. Daher kommt der Christus. Aus dem Stamm Juda kommt er und er geht durch das Tor hinein. Beziehungsweise für uns ist das ist der Weg der Erlösung. Wir glauben, Jesus gekommen nach dem Fleisch aus dem Stamm Juda, Sohn Davids. Und was hat Jesus gesagt? Ich bin die Tür. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Ich bin der Weg. Das ist der Weg der Erlösung. Und man muss, so wie Jesus sagt, durch die Tür, wenn jemand außerhalb reinkommt, das ist nicht wahr, durch die Tür. So beginnt der Weg, ein siebenfacher Weg. Der erste Schritt ist durch die Tür. Und nach der Tür kommt, ich mache es kurz, der Brandopferaltar. Dann kommt das Opfer, das notwendige Opfer. Jesus ist das Opfer. Und danach wird das Opfer angeeignet. Dann kommt das Waschbecken. Was geschieht, nachdem wir gläubig geworden sind? Lasst euch taufen. Nach Römer 6, hineingetauft in sein Tod und in seine Auferstehung. Wir haben Anteil an ihm durch die Taufe. Römer 6, Titusbrief, reingewaschen durch das Wasser der Wiedergeburt. Und das geschieht alles noch sichtbar. Das ist das vordere Zelt. Das ist sichtbar. Und dann passiert Folgendes, und dann hat man Zugang ins Heiligtum und dann wird es unsichtbar. Dann ist ein Vorhang. Das ist ab. Das sieht man von außen nicht mehr. Und dann geht das Volk hinein durch die Tür Christus, durch seine Erlösung, sein Werk. Anteil an ihm durch die Taufe. Darf es hineingehen, gewaschen, besprengt, mit reinem Gewissen, den Zugang zu Gott. Und da passiert der wahre Gottesdienst. Und dieser wahre Gottesdienst hat drei Elemente. Es hat was mit dem Leuchter zu tun, mit dem Schaubrot zu tun und mit dem Räucheraltar zu tun. Angeordnet ist es, auf der rechten Seite stehen die Schaubrote, auf der linken Seite steht der siebenarmige Leuchter. Vorne steht der Rauchopferaltar. Die stehen gegenüber und der Rauchopferaltar ist vor den Augen. Das sind die drei Elemente, die Gemeinde im Zusammenkommen, im Dienst für Gott, wenn sie die auf der Grundlage der Erlösung und an eigenes Erlösungswerk vor Gott dienen. Die Priester gingen hinein. Ihr wisst, dass wir alle ein heiliges Priestertum sind, um Gott zu dienen. Das ist unsere Aufgabe jetzt. Und jetzt, da könnte man ewig bleiben, was eigentlich den Gottesdienst ausmacht. Aber das sind die drei wichtigen und eigentlichen Elemente. Und das reicht. Es beginnt rechts mit dem Schaubrot. Und das ist mein Thema heute. Was lag auf diesem Tisch? 12 ungesäuerte Brote. Und ein Kelch Wein. Ihr versteht, was das Bild ist? Das ist der Tisch des Herrn. Was symbolisiert das? Die Gemeinschaft. Die Gemeinschaft mit Christus und die Gemeinschaft untereinander. Das ist Anteil haben an dem. Das ist ein Dienst, Gottes Dienst in dem Bild, dieses Schaubrot und das Kelch. Das ist der Gemeinschaftstisch. Gegenüber steht aber der siebenarmige Leuchter. Das ist das Einzigste, was den ganzen Raum erhält. Wenn er aus ist, ist dunkel. Er erhält den Raum. Und die Priester hatten den Auftrag und die Aufgabe, ihn permanent am Leuchten zu halten. Das war ihr reines Olivenöl musste rein. Und jetzt können wir bleiben, das haben wir gestern gemacht. Wo sind meine Freunde? Wir haben uns das angeschaut und in herrlicher Weise. Ich glaube nicht, wie herrlich. Und das Wort wird Fleisch. Richtig? Das Wort Gottes ist Christus. Die Johannesevangelium und dieses Wort, und durch dieses Wort wurde alles gemacht. Und das ist das Leben. Und das Leben ist das Licht. Und ihr Licht, das Licht scheint in die Finsternis. Dieses Wort ist das Licht. Es ist Christus. Die siebenarmige Leuchte repräsentiert Christus als das Wort. Das erleuchtet. Das erleuchtet diesen Ort des Gottesdienstes, der Zusammenkunft und der Gemeinschaft vor Gott. In diesem Licht. Man kann sich im Einzelnen das anschauen, aber allein vom Aufbau. Man kann sich die Teile, die Knospen anschauen. Man kann sich den Aufbau anschauen, die Herstellung. Und wir kommen die herrliche Verkündigung von Christus. Ich will euch nur ein, zwei Gedanken weitergeben. Wirklich, nur ganz kurz. Dieser Leuchte musste an einem Stück gemacht werden. Darf nicht aus mehreren Teilen. Aber dieser Leuchter besteht je nach Zählung bis zu 70 Teile. Die Rohre, die da drin sind, es muss alles in getriebener Arbeit sein. Das heißt, es wurde aus einem Stück Talentgold geklopft. Könnt ihr euch vorstellen, wie das funktionieren soll? Man muss in dieser Komplexität, in getriebener Arbeit, diesen Leuchter klopfen aus einem Stück. Mein Gott, die Weisheit, wie hieß der? Egal. Wenn ihn die Weisheit nicht gegeben hätte, hätte er es nicht herstellen können. das Bild ist folgendes. Apostelgeschichte 26 sagt Paulus, dass es, ich glaube so, was Mose gesagt hat, dass Gott Licht verkündigen wird den Nationen. Wie? Dass der Christus zuerst leiden und nach seinem Leiden als Erster auferstehen sollte. Und dieses Wort repräsentiert das. Das Bild des Treibens ist ein Bild des Leidens. Der Christus muss geschlagen werden. Er wird leiden. Und an diesem sieben Armen Leuchte waren überall, also jeweils drei an jedem Arm, war, und in der Mitte vier waren Blüten von Mandelnblüten. Wisst ihr, welcher Baum in Israel als erster die Blüten treibt? Aus dem Winter erwacht, ist der Mandelblütenbaum. Er ist der Erstling aus den Toten. Wir könnten weiterfahren, wir können uns die Blüten zählen. Und sogar der ganze Kanon wird in diesem Siebenabendleuchte dargestellt. Wenn man all die Blüten, all diese Knospen zusammenzählt, gibt es insgesamt 22. Wisst ihr, wie viele Buchstaben das Hebräische Alte Testament hat? 22. Wenn ihr die Zwischenstücke zählt, je nach Zählungsweise, kommt ihr auf 27. Wisst ihr, wie viel das Griechische Alte Neues Testament Buchstaben hat? Wenn wir die Knospen nehmen und dann die Blüten, die jeweils drei waren, zusammenzählt, wisst ihr, wie viel es dann gibt? 66. Wisst ihr, wie viele Bücher es gibt? Wenn ihr den größeren Teil der Menorah nimmt, die vier Leuchter und die Knospen alle zusammenzählt, wisst ihr, auf wie viel hinkommt? 39. Und auf der anderen, die drei, die übrig bleiben, wisst ihr, wie viel? 27. Altes, Neues Testament. Es sind sieben. Gesetz, Propheten und die Schriften, die ersten drei. Danach kommt die Evangelien, vier. Das sind vier Knospen. Danach kommen Apostelgeschichte, Briefe und Offenbarung. Was ist zentral? Die vier Evangelien. Die Verbindung zwischen dem Alten und Neuen Testament. Und wir können so weiter vorfahren und die Herrlichkeit dieses Leuchters anschauen. Das ist die Herrlichkeit des Wortes Gottes als Zeugnis auf Jesus Christus. Das ist ein Thema für sich. Ich hoffe, ihr versteht, warum mein Herz so voll war und ich dachte, boah, so herrlich. Aber der Punkt ist, es steht gegenüber den Schaubroten und es leuchtet und erleuchtet den Raum und erleuchtet diesen Tisch. Und so ergibt es Licht und Offenbarung von dem, was da liegt. Und ich möchte noch einen Schritt weiter gehen. Und das, was da passiert, in diesem Licht und in dieser Gemeinschaft, wisst ihr, was dann kommt? Zentral in der Mitte vor dem Vorhang des Allerheiligsten, steht der Rauchopferaltar. Auf diesem Altar wird kein Sündopfer dargebracht. Es wird kein Brandopfer dargebracht. Es ist ein Rauchopferaltar. Das sind die Gebete der Heiligen. Das ist Anbetung. Aus dieser Erkenntnis, aus dieser Gemeinschaft mit ihm, durch den Herrentisch, kommt die Gemeinde in die Gegenwart Gottes und bringt ihm seine Gebete, seine Danksagung, seine Anbetung, die Verherrlichung dar. Und Gott redet vom Thron der Gnade aus dem Allerheiligsten zu dem Hohepriester, zu den Priestern. Herrlich? Ich find's herrlich. Das ist nur ein kleines Abbild von all dem, in welche Tiefe uns Gott diese Schatten und Bilder uns vor Augen malt. Der Punkt ist, wenn ihr dann wird das eigentliche Zelt Fleisch und wohnte unter uns und dann wird dieses Zelt gebaut mit der Gemeinde. Könnt ihr euch erinnern, was die drei wesentlichen Merkmale der apostolischen Gemeinde war, nachdem die Gemeinde gegründet wird, Apostelgeschichte 2? Was hatten sie dann getan, fortlaufend? Sie blieben beständig in der Lehre der Apostel. Das ist der im Wort Gottes. Sie erklärten ihnen, das ist der siebenarmige Leuchter. Und in der Gemeinschaft und mit Brotbrechen. Das ist der Herrentisch. Und das dritte, Gebete. Merkt ihr, dass das, was die Gemeinde ausmacht, das ist das, was wir in dem Heiligtum, das ist mein und dein Dienst. Und wir haben Zugang, du und ich haben diesen Zugang in dieses Allerheiligste. Und darum sagt der Hebräerbriefschreiber, aus diesem Grund, versäumt die Versammlung nicht. Es ist unser Dienst, dazu wurden wir berufen. Oh nee, heute keine Lust. Oh, heute geht es so lang, heute Abend mal. Heute ist die Predigt, wieder ein Willi kommt wieder, und der Ewald, das dauert wieder eine Weile. Bisschen viel Licht. das ist eigentlich das, ist, was ausmacht. Ich gucke, damit es nicht, wirklich nicht zu lang wird. Und ich, deswegen freut es mich. Es freut mich, wenn es Kinder Gottes danach verlangt, Gott anzubeten, indem sie diesen Elementen Gott dienen, in der eigentlichen Bedeutung in Christus Jesus erfüllend. Und ich möchte euch heute in den letzten Minuten so, wie viel Zeit habe ich bis halb, ist das okay? Ja. Ärger dann an den Ewald weitergeben. Ich möchte euch nicht über den siebenarmigen Leuchter mit euch reden, sondern über diesen Schaubrottisch. Weil ich sage nachher das Abendmahl. Das ist für mich meine Vorbereitung, dass ich in würdiger Weise dahin gehe und das mit meiner Mutter und meinen Eltern feiere. Zuerst mal, ihr kennt jeden Monat aufs Neue, hört ihr die Einsetzungsworte, wenn der den Pastor und älteste Kreativ ist, wechselt er zwischen 1. Korinther und den Evangelien. Aber sonst, ihr kennt eigentlich, das sind die gleichen Worte, die Einsetzungsworte. Und zuerst mal, ich möchte sagen, das ist ein Gebot des Herrn. Der Herr gebot, dass wir das tun. Ja, das ist, und nicht ohne Grund. Das, was das Abendmahl bzw. das Herrenmahl ist ja entsprungen aus dem Passalamm, aus der Passafeier, das ist uns auch bekannt. Passa war ja das Bild der Rettung des Volkes Gottes aus der Knechtschaft, und das mussten sie ständig feiern, um das nicht zu vergessen, dass sie gerettet worden sind, aber zugleich auch mit einer Vorschattung und mit einem Beispiel oder mit einer zukünftigen Hinweisung auf das, was noch kommt, nämlich die eigene Rettung auf Christus. Und darum mussten sie es beständig tun, bis der Eigentliche kam, bis das eigentliche Passa geschlachtet worden ist. So lange galt dieses Gesetz, so wie die Stiftshütte, wie all diese Dinge, bis auf den Tag, wo das Eigentliche kam, dann hat das Alte seine Notwendigkeit verloren. Und dann kam das Passalam. Johannes der Täufer sagt, da, siehe, das ist das Lamm Gottes. Aus dem Stamm Juda kam er, und übrigens ging diesen Weg. Er ging hinein durchs Tor, er ließ sich schlachten. Ja, beziehungsweise wir müssen den Weg eigentlich zurückgehen. Er kam aus der Gegenwart des Vaters, aus Dankbarkeit und Gehorsam, Rauchopferaltar, als das Fleisch gewordene Wort, in der Gemeinschaft, in der Stiftung des neuen Bundes. Er ging hinaus in das Sichtbare, ließ sich taufen im Waschbecken und wurde ein Opfer für uns und ging hinaus in welchen Stamm, um Fleisch zu werden? Stamm Juda. Herrlich, oder? Wir können den Weg so und so zurückgehen und das Erlösungswerk da betrachten. Das hat Jesus getan. Und dann, als er dieses Passa feierte und somit es einsetzte und oder erfüllte, setzt er zu gleicher Zeit eben diesen Auftrag und den Gebot ein, nicht, dass wir nochmal ein Passa feiern sollen, sondern dass wir das Herrenmahl feiern sollen. Mit dem gleichen Zielrichtung. Wir sollen immer daran uns erinnern, was er für uns getan hat. Nicht das Passa zur Zeit Ägyptens im Volk Israel, sondern was er getan hat. Und zugleich auf das, nämlich was kommt. Die wahre, endzeitliche Erfüllung des Eigentlichen. Denn, liebe Geschwister, noch sind wir nicht im Allerheiligsten. Ich enttäusche euch, wenn ihr das gehabt habt, ihr habt den Zugang zum Heiligtum habt ihr, aber noch nicht zum Allerheiligsten. Das nämlich im Himmel, beim Herrn. Und ich hoffe, ihr wünscht euch bald da zu sein. Da werden wir da sein, in seiner Gegenwart. Und Gott bei uns, wie bei ihm, in all der Herrlichkeit. Aber das wird noch geschehen. Und so lange, sagt Jesus, tut das zu meinem Gedächtnis, bis ich wiederkomme. In dieser Weise ist das Gedächtnismahl. Ich möchte euch ganz kurz da hineinnehmen, was da eigentlich passierte. Und ich hoffe, dass es euch da genauso zum Segen sein wird für mich. Wir kennen das, wir brechen das Brot und trinken den Kelch, richtig? Das ist für uns das Herrenmahl. Das Passalam oder die Passafeier, die war ja weit mehr, und es gab vier Kelche. Nicht nur einen, sondern vier Kelche. Ich möchte euch nur ganz kurz da ein bisschen hineinnehmen. Der Ablauf war folgendes: Als dann die zusammenkamen, hat der Gastgeber, beziehungsweise normalerweise war das der Diener im Haus, eben gewaschen. Die Füße gewaschen, und das hat unser Herr Jesus getan. Wenn wir Johannes 13 aufschlagen, lesen wir das, dass er sich gegürtet hat und die Füße gewaschen hat. Und dann, warum es und so weiter getan hat. Aber so beginnt es. Und dann hat der Gastgeber den ersten Kelch genommen, er hat ihn gesegnet und dann dargereicht. Das war der erste Kelch. Deswegen wurde er verdünnt, damit man nach dem vierten Kelch immer noch vernünftig das Passamana Feuer halten konnte und sich nicht betrunken hat, wie die Korinther es dann getan haben. Also der Wein wurde verdünnt, aber dann ging der erste Kelch durch. Und das war sozusagen der erste Segenskelch, die Begrüßung von dem Hausherrn. Danach folgten eine Unterweisung. Immer zwischen diesen Dingen eine Unterweisung. Nach dieser Unterweisung hat man die Hände gewaschen und man tunkte ungesäuertes Brot in bittere Kräuter. Und tunkte man hinein und dann aß man das. Und während diesem Essen hat man das erklärt, was eigentlich das Passa bedeutet und warum man das tut. Nach 2. Mose 12, 24 und 5. Mose 6, glaube ich, steht es, warum sie das tun. Wenn ihr das tut und die bitteren Kräuter tut, macht das als Unterweisung für die nächste Generation, für die Kinder. Wenn die Kinder fragen, Papa, was machen wir da? Warum müssen wir so bitteres Zeug essen? Das schmeckt doch gar nicht. Dann sagt der Papa, was? So bitter war die Gefangenschaft in Ägypten. Darum müssen wir es machen. Ist es eklig? Ja, ist eklig. Nicht gut? Nicht gut. Freu dich auf das leckere Essen, auf das Passa, auf ein gegrilltes Lamm. Oh ja, so gut. Das ist besser, gell? Viel besser. Also man begann dieses Passafest, indem man diese bitteren Kräuter aß und man erinnerte sich, das war eine Gegenstandslektion, eine Lehre für die Gefangenschaft in Ägypten. Jetzt ist sehr, sehr wichtig, bis zu diesem Punkt waren alle 12 anwesend. Bis zu diesem Punkt haben alle 12 an diesem Passa teilgenommen fest und haben das mitgefeiert. Weil alle 12 meine ich damit auch Judas. Ab diesem Moment war Judas nicht mehr dabei. Denn was dann kommt, damit hat Judas nichts mehr zu tun. Er hat kein Recht, Anteil an der Gemeinschaft. Hat kein Recht, Anteil an dem Brot, kein Recht, Anteil an dem Kelch. Er hat keine Gemeinschaft mit dem Blut des Lammes. Ich möchte euch bitten, mit mir Johannes 13 kurz aufzuschlagen. Ab Vers 18. Johannes 13, Kapitel 1, Vers 1 bis 17 haben wir die Fußwaschung. Das ist das Erste, was geschah. Da in diesem Rahmen wurde der erste Kelch gesegnet und getrunken. Ich lese ab Vers 18. Ich rede nicht von euch allen. Ich weiß, welche ich erwählt habe. Aber damit die Schrift erfüllt würde, der mit mir das Brot isst, hat seine Verse gegen mich aufgehoben. Welches Brot? Werden wir gleich sehen. Von jetzt an sage ich euch, ehe es geschieht, damit ihr, wenn es geschieht, glaubt, dass ich es bin. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer aufnimmt, wen ich senden werde, nimmt mich auf. Wer aber mich aufnimmt, nimmt den auf, der mich gesandt hat. Als Jesus das gesagt hatte, wurde er im Geist erschüttert und bezeugt und sprach, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, einer von euch wird mich überliefern. Die Jünger blickten einander an, in Verlegenheit darüber, von wem er rede. Einer von seinen Jüngern, den Jesus liebte, lag zu dem Tisch an der Brust Jesu. Diesem nun winkt Simon Petrus zu erfragen, wer es wohl sei, von dem er rede. Jener lehnt sich an die Brust Jesu und spricht zu ihm, Herr, wer ist es? Jesus antwortete, der ist es, für den ich den Bissen eintauche und ihm geben werde. Und als er den Bissen eingetaucht hatte, wohin er hineingetaucht hat? In die bitteren Kräuter. Als er die Bissen eingetaucht hatte, nimmt er ihn und gibt ihn dem Judas Simon, Sohn dem Iskariot. Und nach dem Bissen fuhr der Satan in ihn. Jesus spricht zu ihm, was du tust, tu schnell. Keiner aber von den zu dich liegend verstand, was er dies sagte. Denn einige meinten, weil Judas die Kasse hatte, dass Jesus zu ihm sagte, kaufe was für das Fest benötigen oder dass er den Armen etwas geben solle. Als nun jener den Bissen genommen hatte, ging er sogleich hinaus. Es war aber Nacht. Sofort nach diesem Bissen, das Eintauchen in die bitteren Kräuter, schickt Jesus Judas weg. Nun, nur ganz kurz nebenbei, könnt ihr euch daran erinnern, als Jesus den zwei Jüngern den Auftrag gegeben hat, den Ort zu suchen, wo sie das Abendmahl feiern sollten, das passe. Niemand wusste ja wo. Die Jünger haben keine Ahnung. Selbst die er gesandt hat, hat er nicht gesagt, dort, sondern geht dahin, dann wird ihr das sehen und dann und hier und da. Die hatten keine Ahnung. Warum hat Jesus so eine heimliche Sache draus gemacht? Ich sage euch, damit Judas keine Ahnung hatte, wo es war. Denn es war noch nicht die Zeit, wo Jesus verraten sollte. Und Judas ist einfach hinterhergegangen. Er konnte den hohen Priestern noch nicht sagen, du, da werden wir Abendmahl feiern, da könnt ihr heimlich kommen und ihn abführen. Als die Zeit kam, Jesus bestimmte den Zeitpunkt, sagt Judas, jetzt darfst du es machen. Denn er wusste, es wird Zeit brauchen, bis die kommen und so weiter. Ab dem Moment geht er hin und verrät er. Was ich damit sagen will ist, ab jetzt, was jetzt folgt, hat Judas keinen Anteil daran. Keinen Anteil daran. Denn ab hier setzt Jesus sozusagen das Herrenmal ein. Der Gedanke ist folgendes, wer hat Anteil an dem Tisch des Herrn? Wer hat Anteil an Christus? Wer hat Anteil an seinem Leib, an seinem Sterben? Wer hat Anteil an seinem Blut, an seiner Erlösung? Wer hat Anteil daran? Die Seinen. Genau das Gleiche. Niemand kann in das Heiligtum hinein, wenn es vorher nicht beim Brandopfer vorbei ist, wenn nicht bei dem Taufbecken vorbei ist. Niemand, der unrein ist, kann da hinein und Anteil haben am Licht und Anteil haben am Brot und Anteil an der Anbetung. Keiner hat dazu Zugang. Nur die, das in Anspruch genommen haben, dieses Brandopfer, der Erlösung, nur die, die in Anspruch genommen haben, die Reinwaschung, niemand tritt in das Heiligtum, in die Gegenwart Gottes mit einem unreinen Gewissen. Niemand hat Anteil an der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes ohne der Wiedergeburt. Niemand hat Anteil an der Gemeinschaft als der das vorher, das Sichtbare, was geschehen ist, in Anspruch für sich genommen hat. Judas muss gehen. Was dann passiert ist, sie singen ein Lied. Und ich vermute, so wie die Kinder meistens bei dem Lied rausgehen, so ging auch Judas dann. Denn nach diesem Teil singt man den ersten Teil von den drei Teilen von dem Hallel. Das sind Psalmen wurden gesungen. Psalm 114 bis Psalm 118. Und die ersten zwei Psalmen wurden nach diesen bitteren Kräutern getrunken. Die ersten Psalmen. Ich würde euch empfehlen, euch diese dann in der Reihenfolge mal zu lesen. Allein das, wenn man überlegt, Jesus feiert dieses und dann bekommen wir mit, was dann einfach an den Psalmen, an Verheißungen und Bezeugungen schon da waren. Und die Juden haben das über Jahrhunderte so gefeiert. Und sie haben jedes Mal, wenn sie das Passa gefeiert haben, haben sie dieses Zeugnis vor ihren Ohren gehabt. Ich werde euch nur den letzten Psalm vorlesen, das würde schon reichen. Aber da beginnt's. Da ist die Rede für die Treue Gottes, dass er der Retter ist, dass er gnädig ist, dass er sein Volk... Das Evangelium wird verkündigt in diesem Psalm 114 bis Psalm 118 und sie werden in drei Strophen sozusagen zwischen diesem Mal gesungen. Also, sie singen fröhlich und vom Herzen die ersten zwei Psalmen, Psalm 113 und Psalm 114, lest bitte zu Hause nach, den ersten Teil des Hallel. Hallel kommt von Halleluja, kennt ihr? Hallel heißt loben. Halleluja, loben, ja, ist eine, die Kurzform für Jahwe. Jetzt wisst ihr, was Halleluja bedeutet. Wir loben wen? Jahwe. Welch Jahwe? Der Herr, unser Herr. Das ist die Anbetung. Halleluja ist nicht einfach nur ein Ausspruch. Halleluja ist, wir beten den Herrn an. Wir preisen seinen Namen. So preisen sie, so beten sie den Herrn an, haben den Anbetungsblock sozusagen dazwischen. Und dann kommt der zweite Kelch. Nach diesem Lied kommt der zweite Kelch. Der zweite Kelch wird dargereicht und er wird gesegnet ebenfalls, wird dargereicht. Und dann kommt ein intensives, eine Predigt, könnte man sagen. Wenn ihr euch gefragt habt, wenn man das Johannesevangelium liest, und dann merkt man ja, dass da Jesus bei dem so viel eigentlich gelehrt hat. Kapitel 14 bis Kapitel 17. Alles das, was da geschrieben steht, ist in dieser Zeit passiert. Nachdem Jesus den zweiten Kelch gesegnet hatte, hat er sie erstmal unterwiesen. Über sein Sterben, über sein Leiden, sein Sterben, Auferstehung, über die Gabe des Geistes, über die Notwendigkeit vom Heiligen Geist, was sie erwartet und all das, was passiert, hat Jesus in diesem Zeitraum gelehrt. Judas war schon nicht mehr da, hatte keinen Anteil auch an dieser Lehre gehabt, weil für ihn gab es nicht diese Unterweisung. Das war nicht die Verheißung für ihn. Und dann haben sie nach dieser Lehre, was haben sie dann wieder getan? Wieder gesungen. Und die haben die nächsten zwei Psalmen gesungen, Psalm 115 und 116. Und nachdem sie diesen Psalm gesungen haben, nahm Jesus das Brot, brach es, dankte und gab es den Jüngern. Das ist erst da dieses Element, das wir eigentlich vom Abendmahl, von unserem Herrn mal kennen. Da passiert es. Also vorher diese Unterweisung, in die Anbetung, dann bricht Jesus dieses Brot und was sagt er? Das ist mein Leib, der für euch gegeben ist. Das tut zu meinem Gedächtnis. Da passiert es. Dieses ungesäuerte Brot, was die vollkommene sündlose Hingabe des Lebens Jesus, das Gehorsam in allen Dingen symbolisiert, Jesus gibt. Und nach dem Brot kommt das Mahl. Jetzt kommt das eigentliche Essen. Und sie aßen das Passahlamm. Und das hat schon ein bisschen gedauert, denn es musste komplett aufgegessen werden. Ja, so egal wie voll man war, okay, das muss man. Und wenn man zu voll war, dann, was muss man dann tun? Entweder den Nachbarn geben oder aufs Klo gehen. Oder den Nachbarn geben und dann, wenn immer noch nicht, dann verbrennen. Warum? Ist ja schade, wir sind Schwaben, gell? Dann nichts übrig bleiben lassen, ist ja schlecht und darf nicht schlecht werden. Komplett vollkommenes Opfer. Er wurde ganz hingegeben. Nicht nur ein Teil, nicht komplett für dich und für mich. Das heißt, in allem Umfang, mit allem Segen, mit allen Sünden, mit allem wurde er in das Gericht dargegeben. Und wir brauchen komplett dieses, nicht nur ein Teil von Christus, alles. Sonst können wir vor Gott nicht gerecht dastehen. Also wird er komplett aufgegessen. Und dann, kennt ihr bestimmt die Worte, und dann nahm der Herr nach dem Mahl den Kelch. Und das Mahl ist nicht das Brot. Das Mahl war das Passahlamm. Und nach diesem Mahl nahm er den Kelch und segnete es und sagt, dies ist mein Blut, der neue Bund in meinem Blut. Dies tut, so oft ihr trinkt, zu meinem Gedächtnis, bis ich komme. Richtig? Das ist dann da wird die Einsetzung, die Ratifizierung des neuen Bundes in dem wahren Opferlamm. Jetzt sagt Jesus, das bin ich, das ist gewesen, das war ein Schattenbild. Jetzt, ich bin das Opferlamm. Mein Blut, nicht das Blut von diesem Opfer, sondern mein Blut ist, das euch reinigt. Herrlich, oder? Vor ihren Augen, die erleben das, sie verstehen auch nicht, aber Jesus erklärt ihnen das, was geschieht. Und wisst ihr, was dann passiert? Ich bitte euch, schlagt mit mir Matthäus 26 auf. Ich komme langsam zum Schluss. Matthäus 26, ab Vers 26, kann man sich gut merken. Während sie aber aßen, nahm Jesus Brot und segnete, brach und gab es den Jüngern und sprach, nehmt es, dies ist mein Leib. Und er nahm ein Kelch, dankte und gab ihnen und sprach, trinkt alle daraus, denn das ist mein Blut des Bundes für viele, nicht für alle, Judas war nicht dabei. Für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Ich sage euch aber, dass ich von nun an nicht mehr von diesem Gewächs des Weinstrunk trinken werde, bis zu jenem Tag, da ich es neu mit euch trinken werde im Reich meines Vaters. Und als sie ein Loblied an Hallel gesungen haben, gingen sie hinaus zum Ölberg. Nach diesem dritten Kelch, was haben sie dann getan? Haben sie wieder gesungen. Und sie haben gesungen Psalm 117 und Psalm 118. Ich lese nur diesen einen Psalm euch vor. Ist das okay? Darf ich euch das vorlesen? Psalm 118. Das ist so gewaltig. Das ist das Letzte, was sie sozusagen gehört haben. Das ist in dem Lobpreis, in der Anbetung, in diesem Rauchopfer sozusagen, das dargebracht wird, singen sie Folgendes. Und das haben sie jahrelang getan. Alle Juden haben das getan. Bis heute tun sie es eigentlich noch. Ich lese, preist den Herrn, denn er ist gut, denn seine Gnade währt ewig. Er sage Israel, ja, seine Gnade währt ewig. Er sage das Haus Aaron, ja, seine Gnade währt ewig.
Es sagen, die dem Herrn fürchten. Ja, seine Gnade währt ewig. Um was geht's? Um die Gnade Gottes. Und jetzt wird uns beschrieben, auf welchem Weg diese Gnade zugeschrieben wird. Aus der Bedrängnis rief ich zu Jah. Antworte mir in der Weite. Der Herr ist für mich. Ich werde mich nicht fürchten. Wer sagt das? David, du und ich, das sagt das Passalam. Der Herr ist für mich unter denen, die mir helfen. Ich werde herabschauen auf meine Hasser. Buchstäblich hat es angefangen in der Erhöhung am Kreuz. Er hing, er schaut auf sie herab und sie lästern ihn. So wie die eherne Schlange erhöht werden muss, das von dieser Erhöhung redet er hier. Er redet hier vom Kreuz. Vers 8. Es ist besser, sich bei dem Herrn zu bergen, als auf den Menschen zu verlassen. Es ist besser, sich bei dem Herrn zu bergen, als sich auf Edle zu verlassen. Alle Nationen hatten mich umringt. Im Namen des Herrn, ich werte sie ab. Welche alle Nationen? Israel, die Hohen, und mit den Römern, die Herrscher der Welt. Das ist, was die Gemeinde in der Apostelgeschichte bezeugt. Alle haben sich gegen dich versammelt. Jesus redet davon, alle. Aber er wehrt sie ab, er widersteht ihnen. Vers 11, sie hat mich umringt, ja, mich eingeschlossen. Im Namen des Herrn, ja, ich wehrte sie ab. Sie haben mich umringt wie Bienen. Sie sind erloschen wie Dornfeuer. Im Namen des Herrn, ja, ich wehrte sie ab. Hart hat man mich gestoßen, um mich zum Fall zu bringen. Denkt an die Versuchung, denk an die Peinigung, denk an die Passion. Aber der Herr hat mir geholfen. Meine Stärke und mein Gesang ist ja, er ist mir zur Rettung geworden. Klang von Jubel und Heil ist in den Zelten der Gerechten. Die Rechte des Herrn tut Gewaltiges. Die Rechte des Herrn ist erhoben. Die Rechte des Herrn tut Gewaltiges. Ich werde nicht sterben. Obwohl, ich werde nicht sterben. Warum? Ich werde leben, sagt er. Sondern leben und die Taten Jahs erzählen. Hart hat mich Jah gezüchtigt, aber den Tod hat er mich nicht übergeben. Nicht zugegeben, dass ein Frommer die Verwesung sehe. Vers 19. Öffnet mir die Tore der Gerechtigkeit. Jetzt, das ist das Tor, durch das man hinein muss. Das ist die Tür, wo man hinein muss, um die Gerechtigkeit zu empfangen. Das ist das Tor, wo Christus hineingeht und den Weg der Gerechtigkeit geht. Das Opfer bis ins Allerheiligste hineinzutragen, den neuen Weg zu öffnen. Öffnet mir dieses Tor, auf dem der Weg der Gerechtigkeit jetzt erschlossen wird. Ich will durch sie hineingehen. Ja, will ich preisen. Dies ist das Tor des Herrn. Gerechte ziehen hier ein. Herrlich. Er ist das Tor. Ich will dich preisen, denn du hast mich erhöht und bist mir zur Rettung geworden. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Spätestens hier muss jedem Zweifler klar sein, um wen es hier geht. Oder? Klingelt es bei euch in den Ohren? An alten Stellen, wo Jesus selbst davon spricht, sagt er genau so. Matthäus Evangelium, Petrus spricht davon, von Christus, den die Bauleute verworfen haben. Um wen geht's hier? Um dieses Passalam. Vers 23. Vom Herrn ist es geschehen. Das heißt, es ist sein Wille, es ist sein Ratschluss, es ist sein Plan. Es ist ein Wunder vor unseren Augen. Das versteht keiner. Und jetzt, wie oft habt ihr schon mal diesen Psalm gehört? Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Lasst uns fröhlich sein und Jubel nehmen. Kennt ihr den, ja? Guck mal raus, heute Morgen rausgeschaut, oh, kein Schnee heute, gute Straßen, dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Lass uns fröhlich und jubeln sein. Ich war auf einer Freizeit und das Thema war Christus im Alten Testament und der liebe Bruder hat es echt gut gemeint, aber morgens hingestellt und sagt, oh, ich bin heute früh raus, habe rausgeschaut, am folgenden Tag hat es geregnet, war kein schönes Wetter, es war eine Gemeindefreizeit, was macht man die ganze Zeit in den Räumen? Und dann sagt er, und dann bin ich morgens aufgestanden und habe ich geguckt, Sonne strahlt. Dann habe ich meine Frau gefragt, Frau, wo steht das? Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Und die Frau wusste es sofort. Und dann dachte ich, schaut mal her, dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Lass uns fröhlich sein, freuen in ihm. Ist echt nett. Ist auch wahr, dass auch diesen Tag der Herr gemacht hat. Nur das sagt nicht dieser Psalm. Wisst ihr, von welchem Tag die Rede ist? von dem Tag, wo der durch das Tor gegangen ist und die Erlösung geschaffen hat. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Den Tag der Erlösung, deiner und meiner. Den Tag, wo du den Zugang in das Heiligtum bekommst. Wo das Opfer dargebracht wird. Du Anteil bekommst in der Taufe und Zugang hinein, gereinigt am Herzen und Gott anbeten hast. Anteil hast an dem Tisch, Anteil an dem Licht, Anteil an den Gebeten. Das ist ein wunderbarer Tag. Es ist möglich gemacht worden. Über diesen Tag müssen wir uns freuen. Über diesen Tag müssen wir loben und preisen und nicht, schönes Wetter. Ja, was ist, wenn kein gutes Wetter? Oh, der Herr segnet uns nicht. Vielleicht will er, dass wir Gemeinschaft haben im Haus. Nee, nur wenn schönes Wetter. Und der Bauer sagt, oh Herr, schenk mir den Regen, weil ich brauche. Wen segne ich, den Bauer oder die Gemeinde? Wer hat es nötiger? Vers 24 liest, dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Seien wir fröhlich und freuen uns in ihm. Vers 25, ach Herr, hilf doch. Das ist der hebräische Ausruf Hosianna. Wisst ihr, dass Hosianna nicht ein Jubelruf, sondern ein Hilferuf ist? Als Jesus kommt und sagt, oder auf dem Esel einreitet, dann jubeln alle und sagen, Hosianna, der da kommt. Wisst ihr, was das eigentlich bedeutet? Das ist der Psalm 118, Vers 25. Ach Herr, hilf, schenke Rettung. Sohn Davids, rette uns, komm und rette uns. Sie haben keine Ahnung gehabt, was sie da taten. Ich weiß nicht, ob ich mit euch darüber sprach, eine falsche Krönung eines richtigen Königs. Das ist, was da geschehen ist. Ach Herr, hilf doch, ach Herr, gib doch Gelingen. Gesegnet sei der, der kommt im Namen des Herrn. Das ist das. Warum? Weil er diesen Tag der Erlösung schafft. Vom Haus des Herrn haben wir euch gesegnet. Der Herr ist Gott. Er hat uns Licht gegeben. Dieses Licht, die Menorah hat geschienen. Und wir haben verstanden, was dieses Brot bedeutet. Wir haben verstanden, was dieser Kelch bedeutet. Und darum gehen wir zu dem Rauchopferaltar und beten ihn an. Unsere Gebete steigen hinauf zu ihm als ein Wohlgeruch. Bindet das Festopfer mit Stricken bis an die Hörner des Altars. Bindet es. Wohin ging Jesus dann? Gethsemane. Und was wurde da? Gebunden. Und wohin gebracht? Einen Opferaltar. Und hat gelitten und wurde umgebracht außerhalb des Lagers. Wahnsinn, oder? Das ist Psalm 18, 118. Das haben sie gelesen, das haben sie gesungen. Nicht nur die Jünger haben das gesungen, haben die Juden jedes Mal, wenn es Passa gefallen, haben sie das gesungen. So ein klares Zeugnis eigentlich. Vers 28, du bist mein Gott, ich will dich preisen. Mein Gott, ich will dich erheben. Preis den Herrn, denn er ist gut. Ja, seine Gnade währt ewig. Das ist die Umschreibung der Gnade. Das Erlösungswerk, an dem einem Tag das Passalam für dich und für mich geschlachtet worden ist. Damit du und ich Zugang haben können in das Heiligtum und Gemeinschaft haben können an ihm. Erkenntnis deiner Herrlichkeit empfangen. Gott dafür danken und anbeten können. Das hat er vollbracht. Vom Haus kommt der Segen. Vom Haus werden wir gesegnet. Von diesem Ort werden wir gesegnet. Denn da fand diese Erlösung statt. Jetzt eine Sache noch und ich bin fertig. Was fehlt noch? Der vierte Kelch. Aber Jesus singt das Lied mit ihnen und was macht er dann? Er geht. Der vierte Kelch hat er gar nicht getrunken. Und diesen vierten Kelch tranken die Juden. Das Volk Israel trinkt es bis heute. Warum? Weil dieser Kelch symbolisiert das Reich Gottes, das Kommen des zukünftigen Reiches Gottes und des Messias. Die Vollendung des Reiches. Das ist dieser vierte Kelch. Und Jesus sagt, mich verlangt es, mit euch zu feiern, aber ich werde ihn nicht mehr trinken, bis ich mit euch trinke im Reich meines Vaters. Dieser Kelch, der vierte Kelch, ist noch nicht getrunken. Und das ist der Kelch der Verheißung auf das, was kommt. Als wenn Jesus kommt und seine Gemeinde holt, was passiert dann? Was erwartet uns? Ein herrliches Mahl. Offenbarung 19 können wir nachlesen. Da werden wir dieses Abendmahl feiern gemeinsam. Da werden wir diesen Kelch trinken gemeinsam. In der Vollendung des Reiches Gottes. in der Vollendung. Nicht im Anfang, wenn es fertiggestellt wird, wenn es vollbracht ist. Dann sagt, wenn es vollbracht ist, dann will ich es tun. Ein Gedanke. Das, was alles im Vorhof geschah, war sichtbar. Das alles, was in dem Heiligtum und im Allerheiligsten geschah, war unsichtbar. Die Herrschaft und der wahre Gottesdienst, die wahre Anbetung und die wahre Herrschaft Gottes ist, noch sehen wir es nicht. Und die geschieht nicht in solchen Räumen. Und die geschieht nicht sichtbar. Das ist ein Herzensanliegen. Das ist geistlich und nicht irdisch. Obwohl wir diese Elemente haben, ohne Zweifel. Aber da geht es viel mehr, mit was für einer Herzenshaltung du kommst. Mit was für einem Glauben du kommst. Hast du Anteil an Christus? Hast du Anteil an diesem? Wurdest du reingewaschen? Ist dein Gewissen rein? Oder plagt es dich immer noch? Und nebenbei, solange dein Gewissen dich plagt, hast du keinen Zugang in das Heiligtum hinein. Und dann hast du keinen Anteil an diesem Gottesdienst. Aber umso größer, wie herrlich ist das, dass wir in Jesus Christus all das erfüllt bekommen haben und all das geschenkt bekommen haben. Stell dir vor, ihr müsst das alles das permanent tun. Ich bin so Gott dankbar und so erfüllt, dass alles vollbracht ist. Der Weg ist frei. Der Weg ist frei. Aus Glauben an die vollkommenen, genügsamen, allwirksamen Dienst und das allwirksame Werk Jesu Christi. Amen.